Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 45 unseres gemütlichen Formats. Jo, prima, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das freut ein ums andere Mal. Und liebe Freunde, es ist ja bald Weihnachten. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, hinterlasst gerne ein Like, schreibt eine kleine Bewertung. Das ist der Applaus der Podcaster und es würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. So, was hat Ihnen allen der Weihnachtsmann Olli Bruns heute mitgebracht? Dieser Podcast trägt ja den Namen Netfonds im Titel. Und über das Haus, da reden wir heute. Über den Wechsel in der Geschäftsführung, was Versicherungspartner von Netfonds im nächsten Jahr und darüber hinaus erwarten können. Wie sich Berater gegen die vielen Plattformen aufstellen können, wo Produkte ohne Berater verkauft werden sollen. Und wie sich auf Dauer Honorare und Provisionen miteinander vertragen können. Das alles und noch viel mehr gibt's im Gespräch mit Martin Steinmeier. Er ist seit dem 1. Juli CEO bei Netfonds und hat Carsten Dümmler abgelöst, der in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Martin ist Gründungsgesellschafter bei Netfonds und nun nach über 20 Jahren also an der Spitze angekommen. Grund genug, mal ausführlich mit ihm zu reden. Und was er zu sagen hat, das hören Sie genau jetzt. Auf geht's! So, lieber Martin, heute ist Nikolaus, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen und damit ist fast ein halbes Jahr jetzt deine Amtszeit als CEO, wie es ja heute heißt, als Chef von Sianze, übersetze ich das immer. Gleichwohl bist du ja ein Gründungsmitglied des Hauses und wir können vielleicht ja, wenn wir Lust haben, gleich nochmal drauf kommen, ob dir irgendeine schöne Anekdote einfällt, so nach dem Motto Martin erzählt vom Krieg. Aber jetzt würde ich als allererstes doch mal wissen, so das knappe halbe Jahr ist jetzt vorbei. Was sind für dich die wichtigsten Eindrücke jetzt erstmal, wenn du mal so eine allererste Bilanz ziehen wolltest?
Boah, das ist eine keine kleine Frage zum Einstieg. Ich habe mich da selber manchmal gefragt, es gibt ja auch diese 100-Tage-Grenze und so weiter, was hat man denn bis dato erreicht? Ich sag mal, ich muss das Unternehmen zumindest nicht neu kennenlernen und um Dinge erstmal im Groben zu verstehen, sondern ich habe mich natürlich irgendwie dran gemacht, Dinge, mit denen ich bis dato noch nicht so viel zu tun hatte, jetzt im Detail besser verstehen zu können. Und für mich gehörte definitiv dazu, ein eigenes Controlling mit aufzubauen, weil neben dem, was man sieht, was man vertrieblich kennt, was man technisch kennt oder so, muss die Zahlenwelt auch sozusagen in einen Rahmen gegossen werden, den ich gut und schnell deuten kann, um daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Und generell, glaube ich, habe ich natürlich meinen Alltag so ein bisschen anders gestaltet, dass ich da Raum geschaffen habe für Bereiche und Menschen und Austauschformate, die ich bis dato noch nicht in meinem Alltag integriert hatte, weil es auch nicht dazugehörte. Interessiert war ich natürlich irgendwie immer. Also von daher ein bisschen vertiefend auch auf eine etwas eigene Art und Weise. Ich bin sehr organisiert, behaupte ich zumindest von mir selbst. Und ich glaube, Leute, die mit mir zu tun haben, wissen das.
Ich gehe gleich mal durch die Abteilung und frage.
Du kannst ja mal fragen, genau. Ja, da wird dir nichts Negatives diesbezüglich entgegenschlagen, nur dass ich organisiert bin. Aber ich schreibe zum Beispiel Protokolle, ich halte mir die Sachen vor und nach. So kann ich das Ganze, auch wenn das hier mittlerweile ja in Summe dann auch recht groß geworden ist, auch gut verstehen und gut alle mit den gleichen Zielen versorgen. Was im Kern übrigens auch da ist, ich glaube, der Fokus muss manchmal so ein bisschen nachgeschärft werden an der einen oder anderen Stelle.
Ja, wir können es ja jetzt vielleicht sagen. Wann hast du ungefähr gewusst, so zeitlich, dass der Job auf dich zukommt? Wann war das so klar? Anfang des Jahres schon oder?
Ja, ich glaube, Carsten selber, der sich ja im Endeffekt entschleunigen wollte, das wollte er nicht erst seit Anfang diesen Jahres oder seit Anfang 2021, sondern das will er eigentlich schon seit 3 Jahren und regelmäßig mit uns darüber auch gesprochen, wie sowas passieren kann. Ich sag mal, auch das ganze Thema Notierungsaufnahme und Co. war in gewisser Weise auch ein Schritt in Richtung Generationenwechsel, ohne sich dabei in Anführungsstrichen verkaufen zu müssen, ja, mit all seinen Werten, seinem Tun, Handeln, Freiheiten und Co., die wir...
Also mit der Notierung meinst du den Börsengang?
Den Börsengang, genau, was ja wirklich nur eine Notierungsaufnahme war. Wir haben ja kein IPO gemacht und uns irgendwie Geld noch beschafft, sondern wir wollten einfach einen transparenten Weg gehen, der es ermöglicht, auch hier Gründungsgesellschaften oder so einen Ausstieg zu ermöglichen, irgendwie auch dabei zu bleiben, wenn sie es wollen, aber sich vielleicht auch mal ein paar Früchte ihres unternehmerischen Lebens zu ernten, in unterschiedlichen Formen und auch in Form von Zeit, wie Carsten das jetzt auch gemacht hat. Und da gab es regelmäßig Austausch auf ganz vielen Ebenen und ja, ich habe schon so ein bisschen damit natürlich auch, wenn ich in mich selbst reinhöre, in gewisser Weise habe ich gesagt, ich kenn die Stärken der anderen. Ich habe mich immer sehr stark meine Sicht war immer sehr global, war immer so ein bisschen 360 Grad. Ne?
Da kommen wir gleich noch drauf.
Technisch und Co. und auch menschlich hier. Ich habe immer schon versucht, alle Teilbereiche dieses Unternehmens irgendwie gemeinsam an den Start zu bringen. Ne? Und ich war nie der reine Fachonkel für, ne, das eine Thema und alles andere hat mich nicht interessiert. Also von daher glaube ich allein, dass ich das mitgebracht habe und wir haben uns da ja aber auch noch ein bisschen externe Hilfe geholt, Unterstützung, sage ich mal, der das Ganze so ein bisschen orchestriert hat. Von daher war das nicht ganz überraschend. Es war aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mein unbedingtes Ziel. Ne? Ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es gerne und auch aus Überzeugung und mit einem gewissen eigenen, mit einer eigenen Marke. Ich glaube, das spürt man vielleicht ein bisschen, aber vor allem künftig, denke ich, bin ich sehr froh, mich da ein bisschen selber auch die eine oder andere Richtung mitbestimmen zu können.
Jetzt dürfen wir ja, glaube ich, mit etwas Stolz feststellen, dass das Netfonds zurzeit recht gut geht. Also haben gerade ja die Q3-Zahlen veröffentlicht und zum wiederholten Mal konnten wir auch an der einen oder anderen Stelle Rekorde vermelden etc. Für dich jetzt so, der das am 1. Juli macht, ist das eigentlich einfacher, einen Laden zu bekommen, der das berühmte bestellte Feld hat, oder hättest du lieber einen Abstiegskandidaten gehabt, weil dann das Entwicklungspotenzial größer ist?
Boah, das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten. Ich bin erstmal super dankbar, dass das, wo wir auch in den letzten Jahren investiert haben, sich so positiv entwickelt hat. Ja, das ist nichts, was ich sag mal in diesem Jahr, sag ich mal, völlig unerwartet kam, sondern im Endeffekt liegen die Bemühungen in diesen Bereichen schon in den Jahren davor. Also wenn du dir anguckst, dass wir in diesem Jahr irgendwie 60, 70 Millionen Neugeschäft in der VV im Monat haben. Ja,
das ist die Vermögensverwaltung.
Das ist die Vermögensverwaltung, sorry, da bin ich vielleicht selber schon ein bisschen betriebsblind hier geworden.
Ich achte schon
drauf. Ja, sehr gut. dann sind das natürlich echte Größenordnungen und das sind auch die Wachstumsfelder, ne? Fonds Advisory, natürlich auch im Haftungsdach. Wir gingen nicht davon aus, dass dieses Jahr jetzt das Jahr der Entscheidung für Banker ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil doch zu viele Unsicherheitsfaktoren eine Rolle spielten. Aber nichtsdestotrotz, es war besser, als wir es erwartet hatten. Ja, und ich sag mal so, natürlich haben die Märkte auch wieder ein bisschen mitgespielt, aber das Gros davon ist nicht der Markt, sondern sind unsere Bemühungen gewesen. Also ganz unerwartet kam das nicht und ich glaube auch, da ist noch weiteres Potenzial für die nächsten Jahre da, denn die großen Entscheidungen haben wir eigentlich schon vor vielen Jahren getroffen, die uns dahin bringen. Und ich glaube auch im Versicherungsbereich, auch wenn etwas in diesem Jahr noch nicht so durchgeschlagen hat, wie das Belegschaftsgeschäft, ne, diesem Careflex, ja, IGBCE-Geschäft, wo wir ja auch wesentlich mit in der Gesamtorganisation und Abwicklung involviert sind. Da hat sich ja jetzt vieles verschoben. Also ich sage nur, da ist ja auch noch ein bisschen was im Köcher. Aber vor allem, sage ich mal, stimmt die Basis. Die Basisentscheidung, die wir getroffen haben, für die Märkte, die sich jetzt gerade sehr positiv entwickeln oder auch in der Zukunft ein bisschen Upside noch versprechen.
Gut, das hört sich sehr danach an, als seist du mit der Situation bei Übernahme schon zufrieden gewesen und jetzt bist es wahrscheinlich natürlich auch, völlig klar. Trotz allem mal so, vielleicht grundsätzlich jetzt mal zur Markteinschätzung. Wenn du einem Außenstehenden erklären wolltest, wo steht Netfonds jetzt? Also wo stehen wir jetzt? Und ich möchte das dann natürlich auch ein bisschen mit einem kleinen Ausblick auch verbinden, dass wir vielleicht auch versuchen, mal so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Wo siehst du Netfonds in 3 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, so in so einem mittelfristigen Zeitkorridor? Was ist im Moment deine Markteinschätzung? Wo siehst du uns aufgestellt? Wo steht Netfonds?
Also ich finde die Ausgangslage, wie eben schon gesagt, sehr gut. Wir haben die Themen anfokussiert, die vielen auch keinen Spaß machen, die herausfordernd sind, die zudem viel Energie benötigen in unterschiedlicher Form. Also wenn ich damit anfange, dass wir wirklich absoluter regulatorischer Dienstleister sind, dann ist das häufig eine Dienstleistung, wo andere sagen, die möchte ich gern erledigt haben von einem professionellen Partner und ich möchte die Möglichkeiten vor allem nutzen, die mir mit unterschiedlichen Rechts- und Erlaubnisrahmen dann auch zuteil werden lassen in meinem eigenen Geschäftsmodell. Da sind wir, glaube ich, in der Breite von Haftungsdach über Vermögensverwaltung, über Fondsadvisory, über Makler im Versicherungsbereich, Mehrfachagent mit unterschiedlichen Zielgruppen, die wir dort beackern. Und das kommt ja alles nicht von jetzt auf gleich, sondern auch das Belegschaftsgeschäft, hatte ich schon gesagt, mit den ersten Banken, mit denen wir kooperieren im Versicherungsbereich, mit unserer sehr klaren Zielgruppe, mit der man auch weiter wachsen kann, der Banker im Bereich des Haftungsdachs, finde ich, haben wir klare Zielgruppen in Wachstumsmärkten. Und die größte Entscheidung, deswegen übrigens Juni zu starten, ich habe mit meiner Frau jetzt nicht groß gefeiert oder sowas, weil dafür war gar keine Zeit, weil wir ja schon im Juli auf etwas unhanseatische Art und Weise ja gezwungen waren, eine Software einzuführen, von der wir, wo wir gerne noch ein bisschen Zeit gehabt hätten, diese Einführung sehr, ich sag mal, harmonischer zu gestalten. Ich freue mich immer auf den Zeitpunkt, in dem man sagt, genau so war es richtig. Ja, das dauert vielleicht noch ein paar Monate, aber das wird bestimmt kommen, dass man nicht mit, wir waren jetzt hier ein bisschen gezwungen, nicht mit 2 Parallelsystemen nachher noch zu agieren. Irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, das war vielleicht gut so und dann, wenn unsere Kunden das dann auch so sehen, ne? Ich sag mal so, es war eine anstrengende Zeit, diese Einführung.
Also es geht um die AdWords-Ablösung,
genau, und die Finfire global Einführung jetzt hier für das gesamte Unternehmen, ja, und das, ich sag mal so, dass wir uns das getraut haben, da muss ich sagen, immer noch ein bisschen Hut ab, diese große Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir bauen eine Software sozusagen von Null auf mit den Arbeitsmethoden, mit den Technologien, die uns dann auch in die Zukunft bringen. Und wenn man weiß, was das Ganze für eine Veränderung im eigenen Unternehmen ja auch mit sich bringt, ja, von jedem Mitarbeiter hier, es ist ein komplettes Umparken im Kopf notwendig, ne?
Das ist eine Anleihe an eine ganz alte Opel-Kampagne.
Umparken, ja, die Dame ist jetzt bei Douglas, habe ich letztens gelesen, Frau Müller. Ja, genau. Ja, die hat das aber geprägt, aber ich finde das irgendwie.
Das war eine großartige Kampagne
übrigens. Ja,
das beschreibt es sehr gut.
Es beschreibt es super hier an allen Stellen der Firma, wo ich auch sage, wir sind dort echt Riesenschritte vorangekommen, dass das Selbstverständnis und dass auch wir bei Netfonds es schaffen, auf dieser technischen Plattform, aber auch als Unternehmen irgendwie zueinander zu finden, ja, weil das ist genau das Ziel. Viele andere haben mehrere Systeme, man nennt das ja dann schön neudeutsch Legacy-Systeme, also wer das nochmal hört, ich bin da mittlerweile ganz, ganz fit, würde ich sagen, was diese Anglizismen angeht, aber wir kennen es alle, man hat mehrere Systeme für eigentlich ein und dieselbe Sache, die im Zielbild steht, und sich davon zu lösen, und zu sagen, ich traue mich halt aus 5 Welten, ne, eine zu machen und versuche natürlich dabei auch dieses Umparken im Kopf bei Mitarbeitern und Kunden auch mit voranzutreiben.
Du hast ja, oder das Stichwort ist jetzt ja schon gefallen, Finfire, unsere zentrale Software, die wir anbieten. So eine Softwareentwicklung ist ja eine nach oben offene Richterskala, weil man wird ja nie fertig. Es wird in 5 Jahren wahrscheinlich schon ganz neue Anforderungen geben und dann muss man weiter basteln und weiter schrauben. Trotz allem mal so auf so einer Skala so von 0 bis 100%, wo würdest du sagen, wo stehen wir heute mit der Finfire-Entwicklung?
Oh, da dieses Fertig nicht definiert ist, gibt es für mich dieses 100 nicht. Ja?
Ja.
Aber ich sag mal so, für mich gibt es einen Nutzungsgrad, wo ich sage, jetzt wird's cool. Ja? Jetzt wird's digitaler, jetzt kann ich mich per APIs anbinden. Und das sind jetzt genau die Veränderungen, die zur alten Software da sind. Wir haben die erste Depoteröffnung, die wir jetzt komplett digital aus dem System noch in diesem Jahr anschieben können. Das heißt, komplette Datenübergabe und komplett digitaler Prozess über ein Schnittstellenformat, was sehr modern ist, was ich aber jetzt auf alle anderen auch anwenden kann. Also die Entwicklungsschritte gehen jetzt zügig, wo du dann auf einmal Funktionalitäten hast, die du vorher nicht hattest. Ja, im Investmentbereich ist es nicht untypisch, dass du aktuell mal gerne 4 Wochen oder so auf eine Depoteröffnung wartest. Ja, und es ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, Prozessvorteil, nervlicher Vorteil, der dabei entsteht, wenn du das nicht hast, diese Wartezeiten. Und Absolut. Das sind jetzt so die ersten Steps. Also wir sind noch lange nicht fertig, will ich mal so sagen. Wir haben aber vor allem eine Mannschaft, und zum Jahresanfang waren wir 45 Leute oder 43 in der IT oder so. Jetzt sind wir irgendwie 65. Und die Mannschaft 67, genau, ja. Ich bin jetzt, es ist ja eine Zahl, die auch grundsätzlich wächst, wobei ich schon sage, wir haben so um und bei unsere Schlagkraft. Ne? Wir haben gerade eine Budgetierung fürs nächste Jahr gemacht, so ein bisschen wollen wir noch wachsen. Aber wir haben jetzt auch ein schlagkräftiges Team, was jetzt auch gewisse Erfahrungen hat, auch natürlich durch die Einführung. Gab es eine große Praxisnähe, das war aber auch gut und wichtig. Und de facto sind jetzt alle Scrum-Teams, wie sie dann heißen, also einzelne Einheiten, die an einzelne Projekte vorantreiben können und die Umsetzung bringen, auch vollständig stehen sie zur Verfügung ab dem neuen oder im neuen Jahr, um uns da weiter voranzubringen. Also ich erwarte mir davon extrem viel und ich glaube ja auch an diese 360-Grad-Plattform. Man hätte die ganze Komplexität viel geringer halten können, wenn wir gesagt hätten, wir machen nur Versicherung oder nur Investment. Diese 360 Grad, die da bei uns im Zielbild steht, die kostet schon mehr Energie.
Absolut. Wir sind bei Netfonds ja stehen auf ganz vielen Beinen und wir machen ja hier einen Versicherungstalk. Mhm. Jetzt bist du ja ausgewiesener Investmentmann, aber natürlich wollen wir auch unsere Maklerinnen und Makler, die das hier hören, wissen. Was können denn die Versicherungsseite von der Dienstzeit Steinmeier erwarten? Was kannst du uns zurufen, unseren Partnerinnen und Partnern, was da vielleicht in kommenden Monaten oder vielleicht Jahren auf sie zukommt und wo wirst du dich da vielleicht besonders einbringen können?
Ich glaube, es ist den Kollegen auch im Versicherungsbereich jetzt hier intern sehr wohl bekannt, dass ich mich, wie eingangs gesagt, schon immer gerne involviert habe, verstehen wollte, ne, was da passiert. Auch, ich sag jetzt mal, die Kunden, die ich betreut habe, ne, und betreue, die meisten haben dann vielleicht einen Investmentanteil, über den ich mit denen gesprochen habe, aber die haben auch einen Versicherungsanteil. Also deren Bedürfnisse kenne ich. Ich glaube, es gibt wenig Leute in diesem Unternehmen, die auch wirklich alle Systeme unseres Wettbewerbs, ne, sich ganz regelmäßig anschauen. Ich gehöre aber dazu. Ja, ich könnte euch auch, weil ich Umfragen mache unter Investmentberatern, was ist euch wichtig, bei welchem Anbieter, glaube ich, habe ich schon verstanden, welche Anforderungen grundsätzlich an uns gestellt werden. Ja, das, was ich auf jeden Fall zusagen kann, weil ich auch dieses 360 Grad, auch wenn das ein bisschen gebetsmühlenartig gerade rüberkommt, ne, wir haben hier einen großen Versicherungsbereich, wir sind einer der wenigen Dienstleister, die das ein bisschen von auch in ihrer eigenen DNA tragen und nicht jetzt auf einmal sagen, ja, dann mache ich noch mal irgendwie den anderen Bereich mal irgendwie mit, sondern den gibt es hier seit 2004 im Unternehmen mit eigenem Vorstandsressort, mit eigenen Kollegen und auch mit einer Erfolgsgeschichte im eigenen Haus. Und das Ganze in einer Plattform gemeinschaftlich verfügbar zu machen, das ist natürlich unser Ziel. Und da war in den letzten ist auch einfach praktisch so in den letzten 12 Monaten vielleicht aufgrund der, ne, Ablöse eines investmentlastigen Systems auch das eine oder andere, was im Versicherungsbereich ein bisschen zurückstecken musste. Das machen wir hier aber regelmäßig in den in der Release-Train-Planung, ja, dass wir einfach miteinander abstimmen, welches Gewicht jetzt in welches Thema fällt. Ich kann sagen, es sind jetzt wieder sehr viele Entwicklungsschritte im Bereich der Versicherungen, die gerade in der Umsetzung sind, und andere betreffen das CRM, wovon aber beide Seiten, glaube ich mal, beide oder im gleichen Maße profitieren. Also auf jeden Fall eine wirklich der Anspruch ist definitiv, aktuelle Daten in einer Plattform zu haben mit Absprungsmöglichkeiten und einem kompletten CRM, was Investment und Versicherung konsolidiert auf einer modernen technologischen Basis vereint. Das ist ganz schön viel unterm Strich und ich glaube, der größte Teil der Strecke liegt hinter uns, ja, die Basis dafür zu schaffen.
Heute Morgen am Nikolaustag wird ein über den Investment Day der Allianz berichtet. Oliver Bäte hat also am 3.12. so ein bisschen erzählt, wo er mit seinem Haus hin will. Ich habe dort einen Satz gefunden, von dem ich mir denke, den könntest du auch so ähnlich unterschreiben, wenn man jetzt das Wort global mal rausschneidet. Aber Oliver Bäte wird zitiert, wir wollen ein global identisches Businessmodell. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, eine Plattform, auf der man alles machen kann, wo man nicht mehr hin und her switchen muss. Das Unternehmen soll zusammenwachsen und alte Wurzeln müssen abgeschnitten werden. So weit, so gut. Allerdings hat er eben auch gesagt, und ich komme mal so ein bisschen zu der Einschätzung, wo geht der Maklerberuf hin, dass er eben bei Unfall und Sach die führende Plattform aufbauen will. Und er nennt dabei insbesondere wichtig die Zusammenarbeit mit Finanzen.de und Clark. Das wird heute in der versicherungsaffinen Presse durchaus ein bisschen so zitiert, sehr kritisch, dass sie sagen, na, arbeitet die Allianz möglicherweise am vermittlerlosen Vertrieb und zwar intensiv. Deswegen mal die Frage an dich ganz persönlich, wo siehst du den Maklerberuf in den nächsten 5 Jahren? Oder ich mache es noch persönlicher, nehmen wir mal an, deine Jungs wären schon 18 und würden dir morgens am Frühstückstisch erzählen, Papa, ich möchte gerne Versicherungsmakler werden. Würdest du ihnen das empfehlen oder würdest du ihnen sagen, such dir mal lieber einen anderen Job, ist zu spät?
Also erstmal so, wie schätze ich das allgemein ein und dann komme ich dazu, ob ich denen das empfehlen würde. Also ganz allgemein glaube ich, es gibt überall Discount-Geschäft, beratungsfreies Geschäft etc. Ich glaube, da muss sich jeder einfach richtig positionieren und zu sagen, vielleicht habe ich spezielle Zielgruppen, auf die ich auch mit meiner Persönlichkeit auch ganz anders eingehe. Es gibt Leute, die Geld haben und sich aber ungern mit Geld beschäftigen. Ja, das Gleiche gibt es im Versicherungsbereich auch. Da würde ich sagen, da ist es manchmal sogar noch, da sind die Geschichten manchmal übrigens noch besser, die man auch da drumherum erzählen kann, um auch die Leute so ein bisschen wach zu rütteln. Ja, weil ich glaube, grundsätzlich hinzugehen und sich einen Versicherungsschutz zu beantragen für, ne, den Fall der Fälle ist auch nicht jedermanns Sache und man muss auch manchmal wissen, was geht da eigentlich, wie möchte ich schlafen, ne, wie sicher möchte ich mich fühlen. Also ich glaube übrigens an eine Koexistenz von diesen B2C-Plattformen. Ich kann nur sagen, ein bisschen Vorreiter im Investmentbereich gibt es das schon lange. Ja, da gibt es sogar schon Bestandsprovisionen, die noch rückvergütet werden. Also da wird es auch manchmal so brenzlig, dass man sich fragt, woran wird da überhaupt noch Geld verdient. Aber nichtsdestotrotz, das hat dem Beratermarkt keinen Schaden gelassen. Ja, okay. Ich glaube, du musst einfach so ein bisschen, wenn das eine technische Dienstleistung ist, mit der sich da so ein Digitalanbieter positioniert, muss man zusehen, dass ich mich auf eine technologische Basis bewege, wo ich gewisse Nutzen und Effekte beim Kunden auch so triggern kann, ja, und dazu nicht irgendwie der Robo oder mir anhören muss, die machen das alle viel besser. Und ich glaube ganz klar an die persönliche Beratung. Übrigens auch aus eigener Erfahrung kann ich das auch sagen. Ich werde gerne auch mal darauf angesprochen. Ich freue mich auf einen Termin, an dem ich etwas abhaken kann, wo ich danach das Gefühl habe, ne, ich habe die Sachen angesprochen, die mir wichtig waren und ich habe sie auch danach erledigt. Und das geht auch vielen anderen so. Ich glaube, der Trigger, ne, ich finde das immer gut, wenn der von vielen gezogen wird, ja, und der Kunde kann sich dann entscheiden, welche Art der Dienstleistung, Beratung und Co. er dann dort in Anspruch nimmt. Ich mache mir keine Riesensorgen, muss ich damit als Fazit sagen. Ob ich deswegen den Versicherungsmakler meinen Kindern empfehlen würde, bleibt noch ein bisschen abzuwarten, was das für Typen
sind. Die sind ja auch noch kleiner, ohne zu sehr persönlich zu werden. Apropos persönlich, wir haben ja die gute Sitte, wenn wir diese großen Interviews haben in Netfonds Versicherungstalk, dass wir immer auch halt den Menschen ein bisschen kennenlernen wollen und nicht nur uns mit der Funktion sozusagen unterhalten. Und deswegen gibt es im Mittelteil dieses Netfonds Versicherungstalks immer ein paar persönliche Fragen und die stelle ich dir natürlich auch mit demselben Vergnügen wie allen anderen. Und die erste Frage lautet immer, welches Buch hast du denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
Oh, okay, Bis zu Ende. Da muss ich dann ein bisschen länger zurückdenken, muss ich.
Der letzte Urlaub ist wahrscheinlich schon ein bisschen her.
Genau, genau. So im letzten halben Jahr habe ich definitiv nicht die Ruhe gehabt, irgendwie ein Buch zu Ende zu lesen. Aber ich würde sagen, Martin Walker, ich mag diesen Chef de Police, Bruno, ne, Bruno in Périgord, ja, und, ja, und Martin Suter, das sind meine beiden Autoren, die ich immer lese, ja, und okay, da lese ich auch alles zu Ende.
Ja, wunderbar. Und der Bruno ist ja auch ein hervorragender Koch.
Absolut,
man kriegt
absolut,
ja ständig Appetit, hat, wenn man das
genau
liest.
Ja, ich glaube, der macht ja auch noch Kochbücher nebenbei.
Das hat er, inzwischen, ja, es gibt tatsächlich von dem Autor, Martin Walker, gibt es natürlich, ja, auch inzwischen ein Périgord-Kochbuch.
Ja, ja.
Der ist ja auch sehr geschäftig, der gute Mann.
Absolut.
Okay, aber dann fällt dir die andere Frage ja vielleicht viel leichter. Welches Buch hast du denn zuletzt leider noch nicht bis zum Schluss gelesen? Was liegt denn gerade auf dem Nachttisch?
Oh, ja, ich war, also was auf dem Nachttisch liegt, ist dieses Flash Boys. Das ist mir aber auch zu anstrengend, ist mir zu schnell. Da geht es um sehr schnellen Handel von Wertpapieren. Und ich sag mal so, das ist auch nicht so 100% meine Welt. Von daher, okay, ist es auch nicht so, dass ich sage, ich möchte da groß einsteigen, alles dahinter verstehen, weil ich das auch eher, ja, mit einem gewissen Zweifel gelesen habe, ob ich das überhaupt gut finde.
Okay, also das wäre natürlich noch eine spannende Frage. Da können wir nochmal nachher drauf kommen, was du eigentlich nicht gut findest am Markt. Aber dass du ein großer Fan bist, ist ja klar. Sonst, da sind wir ja alle. Aber
ja,
wo, das können wir vielleicht nachher nochmal machen. Was hast du zuletzt gegoogelt? Was war der letzte Begriff, den du mal bei Google eingegeben hast?
Boah. Olli, ich habe dir ja gesagt, ich bereite mich überhaupt nicht auf sowas vor.
Ne? Nee, ich habe dir die Fragen geschickt, aber du wolltest ja gar nicht haben.
Die wollte ich nicht haben, genau. Was habe ich zuletzt gegoogelt?
Oder hast du googeln lassen?
Doch, ich habe gerade nochmal die Besteuerung, das war ja eben gerade, ja, ich habe mich nochmal kurz über die Besteuerung von Aktien, die wir als Option zum als Weihnachtsgeld ja auch ausgeben an die Mitarbeiter, die ja auch regelmäßig genommen werden, und da habe ich mich gerade über Besteuerung nochmal kurz schlau.
Ja, sehr gerne. Gemacht. Ich habe also gerade eben geguckt, dass die vom letzten Jahr bis heute um über 50% gestiegen sind. Von daher.
Haben die alles richtig gemacht, ne?
Ja, ja. Bisher läuft es ja wie ein Länderspiel, kann man sagen. Amazon oder stationärer Handel?
Da kann ich mir nicht ganz frei machen, dass ich mir zwar das eine vornehme, aber auch das andere mache.
Okay.
Also, da ich jetzt urban lebe, ne, gehen wir auch viel raus, um auch mal eben, ne, vielleicht auch die Kinder zu durchlüften oder sowas, auch wenn man nicht jedes Mal da den Rieseneinkauf macht, aber es kommt auch vor, also Lebensmittel nicht, das habe ich auch mal ein halbes Jahr gemacht bei Amazon, aber das ist wieder fest in Edeka und Rewe Hand.
Sehr gut, Verbrennermotor oder E-Auto?
Auch hier würde ich sagen, ich fand den Koalitionsvertrag in dem Punkt einfach nur richtig. Ja, ich fühlte mich selber als so ein kleiner, ich fahre aktuell ein Hybridfahrzeug, klar, aufgrund der Besteuerung. Ich fahre aber, also mein Anteil E ist hier aber über 60%, weil ich nur meine Strecke vom Büro nach Hause damit fahre, und ich habe direkt eine E-Tankstelle vor der Haustür. Das war auch eine gewisse, ich habe damit einen Parkplatz.
Aber, sehr schön.
Genau, die Quote, die Quote steigt und dieser Parkplatz wird jetzt auch unsicher. Also von daher, wenn dann beim nächsten Mal, glaube ich, wirklich E.
Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
Alles drei zu wenig.
Okay. Wenn es denn mal, was hast du denn auf der Weihnachtsfeier getrunken? Bier oder Wein?
Ich bin dann eher ein Biertrinker.
Kaffee oder Tee? Also die Tasse Kaffee steht vor der Nase, aber.
Ja, aber gerne Tee.
Gerne auch Tee, gut. Berge oder Meer, wenn du mal wieder Urlaub bist?
Ich mag beides, obwohl ich das Meer, das ist mir so ein bisschen.
Wir sind ja Norddeutsche.
Genau.
Ne?
Da.
So, und zum Schluss: Vinyl, CD oder Streamingdienst?
Ja, das eine hat Historie, viele Erinnerungen und Co., aber Streaming ist schon cool, ne?
Wunderbar, vielen Dank. Dann haben wir mal so einen kleinen Einblick auch in die private Welt von Martin Steinmeier bekommen. Dein Vorgänger hat mal in einem Vorwort unserer Kundenzeitschrift Einblick zu erkennen gegeben, er würde gerne auch Nummer 1 werden im Markt. Nun ist das ja ein bisschen aufgrund unseres Geschäftsmodells, muss man sehen, so ganz genau können wir es ja nicht mit allen vergleichen, weil die Geschäftsmodelle sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber gleichwohl. Bist du da, was solche Dinge angeht, auch so ein kleiner Wettkämpfer, dass du sagst, also den Tag, wenn mal in den Ranglisten irgendwo Netfonds die Nummer 1 ist, das wäre schon ein besonderer Tag, oder sagst du, komm, wir gucken auf uns und was die anderen machen, das interessiert mich eigentlich nicht?
Ach, es wäre falsch, glaube ich, dass ich wie gesagt, ich gucke mir die Portale an, ich gucke mir genau an, was unser Umfeld macht, ja, aber ich konzentriere mich eigentlich auf das, was wir machen, ja, das ist für mich natürlich immer ein Indikator, ne, und auch ein Richtungsgeber oder so, mal zu gucken, läuft das, wie positionieren die sich, das, was uns ja eigentlich immer ganz gut gelungen ist, ist die eigene Positionierung zu finden. Und das hängt immer von Menschen mit ab. Carsten ist an der Stelle, ich sag mal so, an der Stelle waren wir uns immer einig. Wir wollten immer das Gleiche, wir wollten vorankommen. Wir haben bei Netfonds immer, ich sag mal, alles das, was wir irgendwie verdient haben, auch diese technische Plattform zum Beispiel, die haben wir immer vollen Bewusstsein, haben wir gesagt, wir investieren. Wir investieren in unsere Zukunft und das machen wir seit immer, kannst du sagen. Natürlich irgendwie immer mit dem Ziel voranzukommen, uns weiterzuentwickeln. Diese Nummer 1, die kannst du jetzt auf viele Dinge anwenden. Und Carsten tickte schon sehr stark. Ne?
Der ist sehr sportlich gesehen.
Der hat das immer sehr sportlich gesehen. Ich sag mal so, ich würde nie den gleichen Vergleich jetzt einmal ziehen zu anderen Maklerpools für unser Geschäftsmodell. Ne? Wenn man sich dann mal etwas tiefer damit beschäftigt, dann sieht man einfach, wir machen unser Geschäft mit, ja, nicht mit 16, nicht mit 20.000 Leuten, sondern wir machen es mit einigen wenigen Guten. Ja, und das ist jetzt sehr hanseatisch ausgedrückt, ja, dass es nicht so viele sind, das ist auf jeden Fall so. Wir machen es qualitativ anders, würde ich mal sagen, von unserer Kundschaft. Und da Marktführer zu sein und Co. und mich interessiert dann eher, wie stark wachsen unsere Volumina statt irgendwelche Umsätze. Ne? Darüber kann man, glaube ich, immer trefflich streiten. Ne? Außenumsatz, Innenumsatz, da müssen wir auch alle ein bisschen anfangen, ne, realistischer zu denken. Ich bin nicht nach Außenumsatz. Ich verfolge nicht den Außenumsatz, sondern dass wir gut funktionierende Geschäftsmodelle haben mit guten Kunden und ja, hochwertigen Assets, die sich dahinter dann verbergen in unterschiedlichster Form. Also sportlich definitiv, so ticken wir immer. Deswegen investieren wir so viel Geld mit einem hier dynamischen Team an diesen Zielen weiter arbeitend. Und das, was wir vorhin schon nannten, das sind alles große Ziele, wo ich sage, die setzt du dir nur, wenn du vorankommen willst.
Absolut. Hast du denn vielleicht, wir haben es ja mal eben angesprochen, Lust mal zu sagen, so, also du bist natürlich, wie gesagt, ein großer Investment-Fan und wer also auf seinem Nachttisch ein Buch liegen hat über den schnellen Handel, so, der muss ja da eine ganz besondere Leidenschaft haben. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal die Gelegenheit zu sagen, weil du es gerade angedeutet hast, an welcher Stelle beobachtest du den Markt denn eigentlich besonders kritisch, so den Fondsmarkt, den Börsenmarkt, den Investmentmarkt?
Kritisch?
Ja, was gefällt dir denn nicht?
In unserem Segment, also in dem, wie wir uns gerade positionieren mit Maklern, oder?
Ja, nee, ich meine jetzt mal so diesen ganzen Investmentmarkt insgesamt, wie da gehandelt wird, wie man da miteinander umgeht, welche Spielregeln herrschen. Würdest du sagen, das ist alles so in Ordnung, es ist eben freier Markt und wir beobachten uns, oder hast du so manchmal, wenn du auf den Markt blickst, so sagen, ah, wenn ich mal einmal was zu sagen hätte, wenn ich mal wie Rio Reiser früher sagen, König von Deutschland wäre, da würde ich hier aber jetzt mal dazwischen gehen und sagen, hier müssen wir mal andere Spielregeln haben oder so.
Also ich sag mal so, ganz grundsätzlich glaube ich, also wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, wie dieser Markt anders funktionieren könnte, dann würde ich ganz klar sagen, das Thema Provisionen und Honorare würde ich auf gleiche Ebene packen, weil ich auch regelmäßig, ne, das ist zwar, es gibt ganz viele unterschiedliche, ich habe auch deine kurze Kolumne gerade gelesen, wo du auch mal einen Berater befragt hast, der, glaube ich, nach DIN arbeitet.
Genau, Rainer Ganselmeier.
Genau, also ich kenne ganz viele Partner, es arbeiten sehr viele Berater bei Netfonds auf Honorarbasis. Ja? Im Investmentbereich ist das jetzt schon typischer anzufinden, ne, weil es einfach regulatorisch auch geht. Ja? Es gibt diese dieses Mischmodell, wo ich Servicegebühren für alles Mögliche nehmen kann. Ich sehe einfach, dass es funktioniert und dass der Kunde auswählt, dass Berater mir berichten, dass sie sich gewertschätzter fühlen und dass dafür in allen Bereichen, auch im Versicherungsbereich, einfach die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das überhaupt möglich ist.
Ja, aber bei uns ist das doch wirklich so, in dieser Kolumne, die ich da geschrieben habe, habe ich ja, wie gesagt, den Kollegen Ganselmeier aus der Morse mal angerufen. Und wir haben festgestellt, dass er bis er so zur Erstberatung des Kunden kommt, mindestens 13 Stunden netto Arbeitszeit verrichtet hat. Und dann habe ich eben mal geguckt bei dem Freund vom Finanztyp übrigens, von unserem großen Freund. Da steht geschrieben, eine durchschnittliche Anwaltsstunde kostet 190 Euro zurzeit in Deutschland. Wenn ich also ganz normal hingehe, sage, berat mich mal. Und dann, wenn wir das hochrechnen, dann kommen wir auf rund knapp 3.000 Euro mit Umsatzsteuer, die man also für eine Erstberatung, eine DIN-Analyse, Produktempfehlung, Abschluss, Nachbetreuung und so weiter zu bezahlen hätte. Und da habe ich in meiner Kolumne schon die Frage gestellt, bei allem Respekt vor allen, die sich Gedanken machen über unseren Markt, wer bitte soll das bezahlen und wer würde es auch bezahlen?
Und deswegen war meine Aussage auch ganz klar, man muss es dem Kunden auch passend machen. Und es ist nicht nur die reine Honorarberatung und es ist nicht die Honorarberater, die ich kenne, die übrigens den aufsichtsrechtlichen Weg gewählt haben, sich irgendwie AMH oder Honoraranlageberater dann im regulierteren Bereich zu nennen, die haben sich da selber in ein Korsett gepresst, weil sie das andere nicht mehr machen durften. Ja? Okay. Und umgekehrt, durftest du aber Servicegebühren nehmen oder andere Arten von Honoraren und trotzdem Provisionen. Also du konntest es jeweils so anwenden, wie es passend war. Ja, aus Sicht des Kunden, du konntest beides anbieten und sagen, hier, es ist ja total transparent mittlerweile. Bei den Provisionen ist es transparent, bei den Honoraren auch. Ich würde mich bloß freuen, wenn man dort mit gleichen Mitteln antreten kann. Ja, und ich auch weiß, es gibt die Produktwelten, die das zulassen. Es gibt vielleicht auch steuerlich so ein paar Rahmendaten, wo ich sage, durch die Provisionen sind einige Sachen aktuell noch, wo du genau hinguckst. Und das ist auch Teil einer guten Beratung, dass du auch sagst, hier, das macht aber gar nicht so viel Sinn, weil gewisse Provisionen, Bestandsprovisionen, Agio-Provisionen halt heute steuerlichen Vorteil bilden, wenn ich sie weiterhin über Provisionen abbilde. Da würde ich lieber sagen, positioniere Honorare doch auch mal anders. Also ich würde nur sagen, dass beides auf Augenhöhe bringen und sich den Markt dann einfach ein bisschen entwickeln lassen. Das wäre ein großer, großer Wunsch und das wäre auch eine Professionalisierung, wo sich auch die Berater übrigens von sich aus Gedanken machen würden, welche Dienstleistung bringe ich konkret, wo muss ich richtig gut sein, wo muss ich mich verbessern, wie kümmere ich mich noch besser, nämlich bei den Leuten, die dann jedes Mal dafür zahlen, die fangen auch an, anders zu denken. Aber der Beratermarkt ist irgendwie, der ist schon bereit. Das hört sich für mich immer so an, als wenn die Kollegen noch nicht bereit wären. Sie müssen bloß wissen, dass es sich jetzt lohnt, auf das Thema, sich mit dem Thema zu beschäftigen, darauf auszurichten und nicht wieder Zeit in Modelle zu investieren, wo man sagt, ja, die funktionieren ja noch gar nicht.
Genau, vielleicht gibt es ja auch hybride Modelle. Nicht?
Absolut.
Also, und wenn mich nicht alles täuscht, können wir sogar Finfire inzwischen auch Servicegebühren abrechnen. Ne? Ist das nicht so?
Hab ich das
nicht
wir gesehen? Machen das, das ist für uns ein Riesengeschäftsmodell in Summe oder ein Geschäftsfeld, würde ich sagen. Deswegen auch eine 360-Grad-Sicht, weil wenn ich dann mit Honorardienstleistungen anfange, dann kann das ja von, ich sag mal, Aktenaufbereitung, Seelsorge bis sonst was sein. Was muss nicht direkt in dem Kontext stehen. Da gibt es sehr viele Anwendungsbereiche, die halt vollständig integriert in der Plattform abgerechnet werden können. Und wir machen das schon mit ca. 30 Millionen Euro, inkassieren wir auch in diesem Jahr, in 2021, für unsere Partner. Und damit meine ich nicht Inkassowege über Depotbanken, wo man das auch beauftragen, sondern die wir machen mit Performance Fee, High Water Mark, Hurdle Rate und anderen Themen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenwachstumsmarkt. Und das als integriertes Modul in so eine Finfire-Plattform. Deswegen sage ich, ich glaube so an diese Plattform, weil sie halt Module und Funktionen enthält, die für uns in der Zukunft noch wichtiger werden.
Da hast du mir jetzt ja fast meine drittletzte Frage schon vorweggenommen, die da nämlich lautet, dass ich mit dir den Ausblick wagen wollte und eben dich einladen möchte, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sagen, mal einen Blick darauf zu werfen, wo steht Netfonds, sagen wir mal, in 3 bis 5 Jahren? Was glaubst du, wo geht unser Weg hin? Welche Weichen sind schon gestellt? Was kannst du dir noch vorstellen für die nahe Zukunft?
Also erstmal, ich glaube, auch in den nächsten Jahren, Netfonds hat eine Gesellschafterstruktur gewählt, wo wir wahrscheinlich noch weiterhin am Drücker sind, auch wenn sich der Markt sonst, wir werden also nicht an irgendeinen Private Equity Investoren oder so verkauft worden sein, was ja auch aktuell so ein bisschen, man guckt sich den Markt an und entscheidet auch vielleicht, wo habe ich einen stabilen Partner.
Hat schon jemand also angerufen mal?
Sicherlich.
Und hat gefragt hier.
Klar, aber ist der Check ich sag nur mal ganz kurz, das ist natürlich, solche Investoren sind weniger hinter börsennotierten Unternehmen, die eine Vielzahl und sehr transparent und so weiter agiert. Ich glaube nur, da haben wir eine gewisse, wir wollen gerne weiter wachsen, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass das halt kalkulierter bei uns abläuft als vielleicht bei anderen, die ihr Unternehmen anders strukturiert haben, sage ich es mal so. Also von daher, ich glaube, ihr habt noch mit den gleichen Leuten zu tun, die das Ganze vorantreiben und das ist wichtig, weil man ein bisschen weiß, wie die nun ticken. Ich glaube, wir werden das Thema IT noch weiter in der Netfonds-Gruppe etablieren. Wenn du dir anguckst, von ca. 300 Mitarbeitern haben wir so, ich mache jetzt mal ein bisschen dicker Daumen, 70, ne? Knapp 70, dann kannst du die Quote so ungefähr rausrechnen. Ich glaube, das wird sich noch weiter in Richtung IT auch entwickeln, dass die Quote grundsätzlich noch steigt, weil das Thema für unser Plattformmodell relevant ist. Ich glaube ganz klar daran, dass wir die 360-Grad-Sicht dann auch leben werden. Wir planen auch sogenannte Spezialistenlogiken, dass man auch vielleicht mal gemeinsam aus diesem Netzwerk hier an Kunden arbeiten kann. Dafür brauchst du ein System, das sind aber auf jeden Fall die Zukunftswege, die wir sehen. Ich glaube daran, dass die Berater immer qualifizierter werden oder sich immer selber mehr qualifizieren müssen. Und damit wollen wir auch ein bisschen die Basis legen, dass nicht jeder mehr alles macht, sondern sich die Dinge so ein bisschen so entwickeln in der Zielgruppe, in der wir uns im Fokus ja auch bewegen, bei den etwas besseren Kunden, dass da die Nähe weiterhin zählt, aber auch ein digitaler Prozess, der das Ganze unterstützt. Wie gesagt, ich setze auf Qualität bei den Kunden, in den Dingen, in denen wir tun. Ich denke, dieses Vernetzte, das Miteinander, das Netzwerk, was wir schon haben, weiter auszubauen, die Digitalkompetenz, da bin ich saufroh, auf gut Deutsch gesagt, dass wir uns das schon getraut haben vor so vielen Jahren, auch wenn wir gerade in der Umbruchphase sind, ist das bestimmt ein Garant unserer Zukunft. Wir haben das größte Budget auch dafür für die nächsten Jahre eingeplant, was ich in Deutschland so kenne, unter den Maklerpools, Haftungsdächern, was auch immer. Und damit, glaube ich, haben wir ganz gute Pfeiler eingerammt, auf denen wir das weiter ausbauen können.
Da wollen wir, also ich aus meiner Sicht natürlich gerne mitarbeiten und alle anderen, die uns jetzt zuhören, natürlich einladen, uns auf dem Weg zu begleiten. Durchaus auch immer gerne kritisch, seid immer offen mit uns und erzählt, wenn mal irgendwas nicht so ist oder ihr auch eine gute Idee habt. Und übrigens, wo das gerade gesagt worden ist mit den Jobs, einfach mal bei netfonds.de gucken, da gibt es immer so einen Link Stellen. Jo. Falls ihr zufällig jemanden wisst, der Bock hat hier in Hamburg oder wo auch immer zu arbeiten, der möge sich bei uns melden. Wir haben hier noch Plätze frei. Apropos, vorletzte Frage, wie ist denn so das ganze Thema Büro Homeoffice? Also wir sind hier wann sind wir in Heidenkampsweg gezogen? Drei, vier Jahre so her. Da haben wir hier ja noch mit Optionen gemietet und so weiter. Carsten, dein Vorgänger war ja auch kein großer Freund vom Homeoffice. Er war ein großer Freund von Präsenz, wenn ich das recht erinnere. Und war ja selber überrascht, als wir dann hier mit der Pandemie quasi alle zu Hause waren und sagte, boah, ey, Geschäft läuft ja trotzdem irgendwie ganz gut. In Teilbereichen musste er sogar zugeben, ich erinnere mich an ein legendären internes Rundschreiben, in Teilbereichen sogar besser als vorher. Wir hoffen ja alle mal, dass jetzt irgendwann vielleicht im nächsten Jahr hoffentlich pandemiebedingt das alles mal wieder ein bisschen normaler vonstatten geht. Fahren wir dann so ein hybrides Modell oder würdest du auch lieber alle wieder hier haben? Was glaubst du, wie entwickelt sich das?
Also ich teile übrigens Carstens anfängliche Skepsis, die aber primär daher rührt, dass man es selber nicht anders kennt. Ja? Also ich bin jeden Tag im Büro und ich brauche das, um mich hier zu updaten und ich will nicht, ich sage mal, um ein Update zu haben, meinen ganzen Terminkalender mit 15 Minuten Online-Termin vollballern. Ne? Mhm. Da ist zu wenig Luft zum Atmen in ganz vielen Richtungen. Also von daher, die Skepsis einte uns. Ja, auf der anderen Seite, das Leben lehrte uns, wie das funktioniert. Was ich denke, jeder hat so selber jetzt seine Erfahrung gemacht, was ist möglich und was ist auch nicht möglich aus dem Homeoffice heraus. Also ich glaube, dem einen oder anderen muss vielleicht ein bisschen geholfen werden, wenn man sich zu sehr ins Homeoffice eingenistet hat. Diese Fälle gibt es auch. Ich würde mal unterm Strich sagen, das, was mich unterscheidet von ein, zwei Leuten, die mir sehr nahe sind, also mit denen ich regelmäßig im Privaten darüber unterhalte, ist, wir vertrauen unseren Mitarbeitern. Und ich kann nur sagen, das Schlimmste, was, glaube ich, im Homeoffice passiert, wenn du dann im Homeoffice bist, da richtig arbeitest, wie ich sehr, sehr viele kenne und wie ich es auch mache, wenn ich dann mal einen Tag da war, dann habe ich irgendwie mein Frühstück nicht ganz vergessen, nicht ganz auf die Reihe, mein Mittagessen hat sich total, ne? Also ja, ich habe einfach durchgearbeitet.
Ja, und die Struktur muss auch da erhalten bleiben.
Die Struktur muss irgendwie vorhanden sein, wenn du die nicht hast, dann, ja, ich will nur sagen, es hat alles seine Grenzen. Ich bin grundsätzlich, aber haben wir festgestellt, das funktioniert. Wir vertrauen den Mitarbeitern, ja, wir sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, jeder muss da aber auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, was auch für ihn das beste Mittelmaß ist. Und wie immer im Leben, glaube ich, auf so ein gewisses Mittelmaß wird es hinauslaufen. Wir hätten nicht mal mehr hier genug Platz, um alle wieder hier vor Ort zu haben. Von daher brauchen wir ein Modell, was da so ein bisschen atmet. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir das finden werden. Und vielleicht nicht ganz gleich über die ganze Firma, sondern auch mal ein bisschen hingucken, was sind das für Tätigkeiten oder Bereiche, was macht dort eigentlich Sinn.
Ja, klar. Gut, da sind wir auch gespannt. So, allerletzte Frage für heute. Das ist ja jetzt der mindestens mal zweite, dritte Standort, den Netfonds so hat. Es geht das Gerücht, dass in der Tiefgarage eine Vespa von dir steht, aus den allerersten Tagen, ja, und die irgendwie immer mit umzieht. Vielleicht hast du noch Lust, uns kurz die Geschichte dieser Vespa zu erzählen.
Ja, du hast schon recht, also die steht da auf jeden Fall. Ich musste da auch letztens was drunter schieben, damit sie dann noch weiter stehen darf. Nee, ich bin halt früher immer Vespa-Roller gefahren, ne? Seitdem ich 16 bin. Und sie wurden halt immer größer von den Motoren oder was man da so drumherum machen konnte, damit sie größer werden. Die zu verkaufen wäre, ist nicht mein Ansatz, aber ich muss mich auch wieder richtig drum kümmern. Eigentlich hatte ich sie fertig gemacht, um im letzten Sommer eigentlich schon den TÜV wieder zu beantragen. Sie war ready, bloß ich habe es nicht hingekriegt.
Du warst beschäftigt.
Das ist ja hier 200 Meter entfernt nur die Dekra. Habe ich nicht ganz hingekriegt. Aber das werde ich auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Ich habe meinen Kindern schon immer erzählt, ich habe sowas. Sie haben es nur noch nie gesehen.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann bleibt mir nur ein schönes Schlusswort zu sprechen. Wir haben dieses Jahr, 2021, bei der ersten Folge, die wir gehabt haben, die war mit Carsten Dümmler. Das war die erste in diesem Jahr und so schließt sich ein bisschen der Kreis, denn die letzte Folge und insgesamt die 45. vom Netfonds Versicherungstalk mit unserem neuen und jetzt nicht mehr ganz so neuen, halbjährlichen, schon in Dienst befindlichen CEO Martin Steinmeier. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Olli, lieben Dank.
So, liebe Leute, das war es dann auch schon für heute. Sie geht zu Ende. Die Ausgabe Nummer 45 des Netfonds Versicherungstalks. Ganz lieben Dank nochmal an meinen Gast Martin Steinmeier und danke für Sie zu Hause und in den Büros, im Auto, beim Joggen, wo immer Sie uns gehört haben. Toll, dass Sie uns unterstützt haben und dass Sie dieses Format so klasse finden. Das war es nämlich auch schon für dieses Jahr 2021. Der Podcast geht in Weihnachtsklausur und macht danach ein paar Tage Urlaub. Im Januar geht's weiter und darauf können Sie sich schon freuen. Es gibt neue Ideen. Wir machen Maklerradio für Ihr Geschäft. Alles, was Sie brauchen für mehr Kunden und mehr Umsatz, das gibt es genau hier. Und so viel sei jetzt schon verraten, der Podcast kommt ab Januar wöchentlich zu Ihnen und wir wechseln auf den Mittwoch. Warum und wieso, das verrate ich Ihnen alles, wenn es wieder losgeht. Bisherige Planung, 12. Januar, 6 Uhr, kommt die erste Folge für das Jahr 2022. Und das wäre toll, wenn Sie dann wieder einschalten beim Podcast für Beratungskultur. Jetzt aber wünsche ich Ihnen allen zu Hause erst einmal ein friedliches und geruhsames Weihnachtsfest. Ein paar Tage bei den Lieben daheim, so ein bisschen runterkommen. Kommen Sie zur Ruhe, atmen Sie tief durch. Danach kommen Sie bitte gut ins neue Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.